Von mir auch nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Der Volksmund sagt, ewig währt am längsten, oder? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit der Ewigkeit habe ich so ein bisschen so meine Probleme, mir das vorzustellen. Keine Ahnung, kannst du mir mal ein Beispiel machen, um die Ewigkeit zu umschreiben? Du musst vielleicht sagen, 10.000 Jahre. 10.000 Jahre ist ja gar nichts. 100.000 Jahre. Ewig ist länger. 1 Million Jahre. Ewig ist länger. 100 Millionen Jahre. Ihr merkt schon, egal welche Zahl ihr mir nennen würdet, ewig ist immer länger. Aber der Mensch, der kriegt das nicht so wirklich gestemmt. Mathematisch schon. Das ist die umgefallene 8, oder? Hat jemand die 8 umgeschubst und das ist jetzt 1 gegen unendlich. Aber ansonsten hat der Mensch Probleme, die Ewigkeit zu verstehen, zu begreifen. Und doch, die Bibel spricht ganz oft davon. Ganz oft. Im Gegensatz zur Welt, oder? Die Welt versucht uns was anderes glauben zu machen. Die Welt sagt, nee, jetzt und hier gilt. Was du jetzt machst, mach das Beste draus. Nimm alles mit, was du kriegen kannst. Sei glücklich, sei schnell, sei fröhlich, sei erfolgreich. Jetzt und hier zählt. Und es habe gar keine Konsequenzen. Vielleicht weltliche Konsequenzen. Wenn du zu schnell fährst, kriegst du ein Ticket. Wenn du eine Handtasche klaust, musst du Geldstrafe zahlen. Wenn du jemanden umbringst, gehst du in den Knast. Okay. Darfst dich halt nicht erwischen lassen. Oder du hast viel Geld. Und dann kauft sich halt raus. Wir kennen das alle. Die Welt sagt, mach das Beste aus deinem Leben, denn du hast nur das eine. Die Bibel sagt völlig was anderes. Die Bibel sagt, du hast 2 Leben. Aber bleiben wir mal bei der Welt. Wenn das alles stimmt und die meisten Menschen so leben, für das Jetzt und Hier, und was danach kommt, die Ewigkeit, ist egal. Dann wundere ich mich, dass der Mensch, und ich würde jetzt mal sagen, das geht allen oder zumindest mal fast allen so, Probleme haben mit dem Tod. Weil es heißt, okay, du hast dein Leben gelebt, dann stirbst du, fällst tot um und dann war es das. Also warum haben die Menschen dann ein Problem mit dem Tod? Ist doch unlogisch, oder? Ist doch zu erwarten. Und doch kommt es immer wieder vor, jetzt noch passiert, eine gute Freundin ruft mich an aus Bamberg und sagt, na, meine Schwester ist gegangen. Traurig, schlimm, klar. Aber eigentlich war es doch zu erwarten. Die biblische Perspektive darauf ist hingegen logisch. Warum ist die logisch? Weil im ersten Predigerbrief heißt es, dass Gott die Ewigkeit in des Menschen Herz gelegt hat. Ja? Prediger 3, Vers 11. Und warum ist das wiederum logisch? Weil Mose sagt im Psalm 90, das Gebet von Mose, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Besser würde man vielleicht sagen, Gott, du bist, noch ehe die Welt erschaffen wurde, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das muss der Mose später formuliert haben. Denn am Anfang war ihm das gar nicht so wirklich klar. Was war passiert? Mose, das jüdische Findelkind, wird von der Tochter vom Pharao gefunden, wird an den Palast des Pharao in Ägypten gebracht, verbringt dort 40 Jahre, wird perfekt ausgebildet, ist der Prinz von Ägypten. Sein Volk wird in der Zwischenzeit unterdrückt in der Sklaverei. Irgendwann rafft er das, er schlägt einen der ägyptischen Aufseher. Das kommt raus, Pharao will ihn töten. Er flieht nach Midian, wo er Schafhirte wird. Unter Jethro, seinem späteren Schwiegervater. Das nur am Rande. Und das macht er für 40 Jahre. Und dann kommt irgendwann, Gott taucht auf aus dem Nichts. Und ihr müsst euch so vorstellen, Mose ist mittlerweile alt, er ist mittlerweile 80. Und Mose hat keine Vision mehr, hat keinen Drive mehr. Und sagt, was willst du von mir? Und Gott sagt, hey Kollege, ich habe einen Auftrag für dich. Und Mose sagt, was soll ich denn machen? Du sollst mein Volk aus Ägypten rausführen, die unter der Sklaverei leiden. Und Mose sagt, ey bitte, aber bitte lass mich in Ruhe. Ich kann das gar nicht. Und Gott sagt, doch, du bist mein Werkzeug dafür. Dann haben die lange Debatte darüber, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und irgendwann sagt der Mose, okay, wenn ich jetzt wirklich zum Pharao hingehen würde und würde ihm sagen, das und das soll ich machen, mein Volk freilassen. Wer soll ich denn sagen, hat mich geschickt? Dann sagt Gott, mein Name ist, ich bin, der ich bin. Sag ihnen, ich bin, hat dich geschickt. Warum ist das wichtig? 1500 Jahre vorwärts sagt Jesus genau das. Nochmal zu den Pharisäern. Wir haben mal wieder eine Auseinandersetzung über Abraham, den Urvater der Juden, und welche Rechte sich für die Juden davon ableiten, dass die Lehre, die im Alten Testament ist, die richtige ist. Und Jesus sagt, aber meine Worte sind das eh schon gewesen und jetzt habe ich mehr Worte für euch. Und darum geht's. Und die sagen, das kann überhaupt alles gar nicht sein. Und Abraham ist unser Urvater. Was weißt du denn schon, Jesus? Und Jesus sagt, Amen, ich versichere euch, ich bin noch bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Also genauso wie sich Gott dem Mose zu erkennen gibt, wer er ist, macht das Jesus mit den Pharisäern. Und die Pharisäer die hätten das eigentlich erkennen müssen. Warum? Weil das waren ja Schriftgelehrte. Die kannten das Alte Testament in- und auswendig. Und trotzdem sagen die, nee, das kann nicht sein. Du bist ja noch nicht mal 50 Jahre und willst Abraham kennen. Aber Jesus sagt, ich versichere euch, ich bin noch bevor Abraham überhaupt war. Und daraus leiten sich die Ich-Bins von Jesus ab. Und die lese ich euch jetzt alle vor. Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte, Anfang und Ende. Ich bin Alpha und Omega, der, der war und ist und wiederkommen wird, der Allmächtige. Ich bin der helle Morgenstern. Jesus sagt also hier, dass er ist. Ich bin. Er ist. Und er sagt aber auch noch, was er ist. Er ist nämlich das Brot des Lebens, das Licht der Welt, das Tor für die Schafe, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist in seinem Vater und sein Vater in ihm. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Gärtner. Ganz interessant zu sehen, dass wenn er über sich selbst spricht, um seine Existenz, dass er das die wahre Existenz ist, finden wir alles irgendwie in Offenbarung, für die Bibel so ein bisschen forschen. Weil er sagt dann ganz zum Schluss nochmal, ich bin derjenige, welcher, um den es geht. Alpha und Omega, Erster und Letzter, Anfang und Ende. Und im Johannesevangelium finden wir diese ganzen Aussprüche. Da geht es darum, was er ist und warum das wichtig ist für uns Menschen. Denn wenn er sagt, das Brot des Lebens, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, der wird niemals mehr Hunger leiden. Ich bin das Licht der Welt, wer zu mir kommt, wird nie mehr in Dunkelheit umherirren. Und ich bin das Tor für die Schafe, wer durch mich hindurchgeht, wird leben. Die Pharisäer seiner Zeit sagen aber, pass mal auf, Kollege, du bist von dem allen gar nichts. Du bist ein Spinner. Und dazu noch ein gotteslästerlicher Spinner, der uns am Ende sogar noch gefährlich werden kann. Dich müssen wir mundtot machen oder am besten beiseite schaffen. Und die wollen ihn töten. Die nehmen Steine und wollen Jesus töten. Jesus flieht aus dem Tempel. Der hat nicht gesagt, so Gott, schick mir mal eben ein paar Engel und sorg mal hier für Ordnung. Der flieht. Der bringt sich in Sicherheit. Da frage ich mich an dieser Stelle, wie hätte ich wohl reagiert? Das Neue Testament war noch gar nicht geschrieben. All das hier war noch gar nicht geschrieben. Und die Pharisäer, die hatten natürlich sowieso was gegen Jesus, weil der denen ja gefährlich wurde mit seiner Lehre. Aber wie hätte ich reagiert, wenn ich das alles nicht gewusst hätte, wie die Geschichte ausgeht, dass Jesus ans Kreuz geht, für mich stirbt, wieder aufersteht, dass er das Brot des Lebens ist, dass er das Blut des Lebens ist, etc. Das wussten die Pharisäer da noch nicht. Vielleicht hätte ich auch ein Problem damit gehabt. Hätte ich gesagt, so, ey, was ist das für ein Spinner, der da sagt, noch bevor Abraham überhaupt war, bin ich. Was ist das für ein Mumpitz? Ich weiß es nicht. Deswegen vielleicht die Gnade der späten Geburt. Wir wissen das alles viel besser und deswegen kommt uns auch noch eine größere Aufgabe hinzu, weil wir das besser wissen, weil wir wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Dann gibt es noch einen weiteren Eklat. Und die Geschichte habe ich euch mitgebracht und die werde ich euch auch vorlesen. Ist ein langer Text. Aber wisst ihr, was die Juden machen, wenn die in ihren Synagogen sind? Die lesen sich gegenseitig vor. Ja, die haben da so ein schönes Schränkchen da und da sind die Schriftrollen drin. Die haben also keine Bücher, so wie wir, sondern die haben immer noch die Schriftrollen, so wie früher. Und dann sitzen die so im U, können sich also alle angucken und dann vorne ist auch so ein Pult wie hier und da geht irgendeiner hin und liest vor. Von rechts nach links, umgekehrt, aber okay. Und das will ich jetzt auch mal machen. Okay? Also, Jesus lehrt an der Synagoge in Kapernaum. Das heißt, er hat nicht nur seine Schriftgelehrten um sich herum, sondern auch noch Jünger, Nachfolger, die gesagt haben, okay, du kannst der Messias sein, wir folgen dir nach. Okay? Die Pharisäer, die hatten ja auch letztlich und endlich Jesus Christus erwartet eigentlich, den Messias. Baruch haba b'shem Adonai, oder? Hatten wir letztens schon mal. Die haben auf den gewartet, der da kommt im Namen des Herrn. Und trotzdem raffen die nicht, dass Jesus sich als Gott zu erkennen gibt. Jetzt sind wir in der Synagoge in Kapernaum und da hat er die Nachfolger. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob die das raffen. Er hält folgende Predigt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich aber bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Wir sind doch keine Kannibalen. Was soll das? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohn und trinkt sein Blut so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Das war jetzt erstmal eine krasse Ansage und die sind völlig vor den Kopf gestoßen. Was passiert als nächstes? Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, die gesagt haben, ja, du bist der Messias, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung. Wer will sich sowas schon anhören? Jesus wusste das, selbst seine Jünger empört waren und fragte sie deshalb, nehmt ihr schon daran Anstoß? Was werdet ihr erst sagen, wenn ihr seht, wie der Menschensohn dahin zurückkehrt, woher er gekommen ist? Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. Aber einige von euch glauben mir trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer nicht an ihn glaubte und wer ihn später verraten würde. Deshalb, so erklärte er weiter, habe ich euch gesagt, keiner kann zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater zu mir führt. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Die haben das auch nicht kapiert, was er wirklich gesagt hat. Die haben das nicht gerafft, genauso wie die Pharisäer vorher. Und wir sind jetzt ja, im Neuen Testament und Jesus hat immer und wieder auf sich selbst gezeigt und immer gesagt, ich bin, ich bin, ich bin, guck mich an, durch mich wirst du erlöst werden. Und du musst mein Geist haben, mein Blut haben, der Bund des Blutes. Aber sie haben es nicht kapiert. Und ich glaube, die wollten es auch gar nicht kapieren. Jesus hat gesagt, ich wusste von Anfang an, wer glaubt und wer nicht. Die haben gesagt so, nee, lass mich in Ruhe, das ist mir zu viel. Das kann ich mir alles nicht anhören. Wie hieß es, das ist eine Zumutung. Wer kann sich sowas schon anhören? Lass mich in Ruhe, ich will in mein altes Leben zurück. Zurück zur Normalität, würde man vielleicht heute sagen. Da sind wir dann, glaube ich, im Jahr 2022 angekommen, oder? Zurück zur Normalität, ne? Für alle Pandemieverdrossenen unter uns, alle hier im Raum, ich inklusive, oder? Aber was heißt das überhaupt, zurück zur Normalität? Was ist denn schon normal? Weltlich betrachtet zum Beispiel. Ja klar, ich kann das schon nachvollziehen, was wir wollen. Wir wollen wieder reisen, wir wollen ins Kino gehen, Konzerte besuchen, alles ohne Einschränkung. Das Leben genießen, Spaß haben und so weiter und so fort. Für uns mag das ja zutreffen. Aber was ist denn sonst normal in der Welt? Du kannst ja mal einen Bürger in Aleppo fragen, wie der das so sieht, wenn er da in so einem zerbombten Haus sitzt und kein Dach mehr über dem Kopf hat. Das ist für den normal. Oder in Afghanistan oder so. Oder was ist sonst? Korruption auf der ganzen Welt. Missverhältnis von Geld. Links und rechts. Großer Graben dazwischen. Ungerechtigkeit. Human Trafficking. Hunger. Wir hatten 2019 irgendwie zwischen 720 und 811 Millionen Hungernde auf der Welt. Das waren dann nochmal 118 Millionen mehr als 2019. Das ist die Normalität. Aber gehen wir mal von der Welt weg, gehen wir mal in den geistlichen Bereich. Die Kirche hat ausgedient, oder? Zumindest die im Westen. Lese ich diese Woche, 650.000 Gläubige sind wieder der protestantischen Kirche ausgetreten. Was ist mit denen? Haben die das auch nicht gerafft? Die kennen doch das Evangelium, die kennen doch die Bibel. Die wissen doch, worum es geht, oder nicht? Nee, ist mir alles zu viel. Habe ich keine Lust zu? Schränkt mich zu sehr ein? Die Kirche. Ein Mitarbeiter, ein ehemaliger von mir, der hat mich mal gefragt, hör mal Chef, wir haben früher auch so viel über Gott und Religion und Kirche und so weiter viel gesprochen, hör mal Chef, wie sieht das aus, wie siehst du denn das? Hat die Kirche mehr Gutes oder mehr Schlechtes hervorgebracht oder getan? Ich sage, Tobi, ist eine gute Frage. Aber die klare Antwort muss lauten, beides. Natürlich hat die Kirche viel, viel Unfug und viel Schlimmes gemacht. Hat immer durch Lug und Trug versucht, ihre Macht zu erhalten, hat immer hier diese Missbrauchsfälle, die wir jetzt gerade in der katholischen Kirche gesehen haben, und nicht nur da, aber da vornehmlich, Inquisition, Hexenverbrennung, falsche Lehren, Marienverehrung, Heiligenverehrung, Zölibat, Papst, der Stellvertreter Gottes auf Erden, Unfehlbarkeit, okay, you name it. Aber die Kirche hat auch viel Gutes gemacht. Die Kirche war immer schon ein Ort der Zuflucht. Immer schon Krankenhäuser eingerichtet, Schulen eröffnet, in modernen Zeiten Kitas. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen nachschärfen. Vielleicht können wir noch mehr tun als Kirche. Aber vielleicht geht es auch einfach mehr darum, dass wir als Kirche uns wieder mehr präsentieren, was wir alles tun. Zum Beispiel die Flüchtlingskrise. Dass es eben Institutionen gibt, Friedensau zum Beispiel, die schon Flüchtlinge aufgenommen haben. Bloß in der Politik oder in den Medien kriegt man davon nichts mit. Das ist immer nur, ja, die Politik wird das schon machen. Die Kommunen, das Land und so weiter und so fort. Aber die Kirche, die macht auch viel, bloß es wissen die wenigsten. Vielleicht müssen wir da ein bisschen mehr Marketing betreiben, weil nämlich dann die Leute wieder Kirche mit was Gutem verbinden. Das Problem ist ja, dass die Leute, die die Kirche für nicht gut halten, auch automatisch Gott für nicht gut halten. Was ist ja der Gott der Kirche? Und die unterscheiden auch nicht zwischen katholisch, evangelisch und Go Live und Methodisten. Tun die nicht. Das ist die Kirche, die ist halt schlecht irgendwie. Und da muss Gott auch schlecht sein. Genauso wie das Kind sagt, ich hatte einen schlechten leiblichen Vater, sagt, dann muss Gott auch schlecht sein. Das ist der strafende, strenge Gott. Und wenn ich nicht lieb bin, dann kriege ich wieder Sänge. Da sind wir geprägt. Aber, und das ist das Wichtigste, Bill Heibels hat mal gesagt, die lokale Kirche ist die Hoffnung der Welt. Ich würde sagen, er hat recht. Weil nämlich nur hier hört man das Evangelium. Nur hier wird von dem lebendigen Gott, von dem ewigen Gott berichtet, der am Ende alles wieder gut machen wird. Das hörst du in keinem Industrieverband oder in Politiksendungen und in den Medien. Das hörst du da nicht. Aber hier hörst du das. Und die Gläubigen, die davon Zeugnis ablegen, ob es in der Familie ist, im Alltag, in der Schule, auf der Arbeit. Ich denke, das ist wichtig zu wissen und sich nochmal irgendwie vor sein inneres Auge zu holen. Weil ich weiß, dass die Leute, die gegangen sind, nehmen wir die 650.000 Protestanten, die gesagt haben, ach naja, mit Gott muss nicht sein, die werden wieder irgendwann die großen Fragen stellen. Die werden irgendwann zurückkommen. Und auch wahrscheinlich sind die, die damals Jesus verlassen haben, irgendwann werden die gesagt haben, naja, irgendwas fehlt ja doch. Warum weiß ich das? Weil auch denen die Ewigkeit ins Herz gelegt worden ist. Auch die wollen nicht gehen, ein sinnloses oder meinetwegen ein erfülltes Leben gehabt zu haben, aber dann sinnlos abzutreten, ohne Sinn. Das ist sinnlos, das ist grotesk. Warum weiß ich das? Weil Gott sagt, Gottes Werk ist, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist Gottes Werk. Das ist nicht unser Werk, das wird Gott machen. Und deswegen werden die Leute irgendwann wieder kommen und werden uns genau diese Fragen stellen. Und dann können wir Zeugnis darüber ablegen. Nenn mir bitte eine andere Religion, die die großen Fragen besser beantwortet. Woher komme ich? Warum bin ich hier? Wohin gehe ich? Und das vierte, die Frage nach Schuld und Sühne. Schuld und Vergebung. Nenn mir eine andere Religion. Nenn mir einen anderen Gott, der das so in ein wunderbares Paket gegossen hat. Ich kenne keinen anderen. Aber ihr könnt mir gerne Tipps geben, dann werde ich mich damit beschäftigen. Mein Gebet für uns und für die, die wieder Fragen stellen werden und nach Gott sich ausstrecken, ist, dass wir so reagieren, wie der Simon Petrus das seinerzeit gemacht hat. Denn nachdem die Nachfolger Jesu oder einige von denen Jesus verlassen haben, da sagt Jesus zu den Jüngern, nächste Folie bitte, da fragte Jesus seine 12 Jünger, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Da antwortet Simon Petrus, Herr, wo sollten wir denn hingehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Wir glauben und wir haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist, dass du der bist, den Gott uns gesandt hat. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das raffen. Wir hatten irgendwann, ich glaube in der Gebetswoche war das, ich glaube der Henrik hat es gesagt, die raffen das, die haben das irgendwann gerafft. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das raffen, dass wir das Evangelium von Jesus Christus in unser Herz packen, dass wir wieder erfüllt werden, dass wir sagen, ja, I surrender, ja, I give you my heart, ich gebe dir mein Herz und wirke du in mir. Weil wir sind für eine Zeit wie diese geschaffen und das ist unser Auftrag, einfach von Jesus zu berichten, egal wie. Das ist wichtig, gerade in Zeiten, was jetzt gerade passiert. Der Krieg in der Ukraine, die Flüchtlinge, die hierher strömen, all die ganzen Sachen, die gerade passieren. Es muss passieren, natürlich, weil Jesus das vorausgesagt hat. Die Bibel, die lässt sich nicht lumpen. Die hat uns das alles gegeben. Wir können alle wissen, was noch passiert. Und das ist unsere Aufgabe. Und ich möchte uns heute einfach nochmal so ein bisschen mitnehmen und sagen, so, da ist der ewige Gott. Der hat gesagt, ich bin. Er sagt, mein Kindlein, sei still und wisse, dass ich Gott bin. Und das wünsche ich uns, dass wir das nochmal mitnehmen in die neue Woche und für das ganze Jahr, bei allen Katastrophen, die passieren. Aber hinter uns und vor uns und neben uns steht der ewige Gott. Und der sagt, ich werde irgendwann alle Tränen wieder abwischen. Und ich mache euch stark. Und ihr braucht keine Angst haben. Denn ich bin ewig und ich habe euch für die Ewigkeit geschaffen. Das hier ist so eine Art Durchlauf, gewissermaßen. Aber wir sind für die Ewigkeit gemacht. Und das gilt für alle Menschen. Gott, du bist, noch bevor die Welt erschaffen wurde, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir bitten dich, dass du uns dahin nimmst. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Großer himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute hier Gottesdienst feiern durften, dass wir eine funktionierende Infrastruktur immer noch haben, dass wir uns als Brüder und Schwestern treffen können, dass unser Haus nicht zerbombt ist, dass wir das Buch der Bücher haben, dass wir dich aus diesem Buch immer mehr und näher kennenlernen, dass du uns dadurch Instruktionen gibst, Weisheiten gibst. Herr, lass uns einfach vor dir niederfallen und dich ehren und preisen für das, was du bist und das, was du für uns getan hast, dass wir durch dich ins Licht treten können, dass wir durch dich keinen Hunger mehr haben müssen, dass wir durch dich erlöst sind für die Ewigkeit. Und lass uns diese frohe Botschaft, dieses Evangelium in die Welt tragen, gerade in Zeiten von Krieg. Lass uns nicht müde werden, für die zu beten, die uns hassen. Lass uns nicht irgendwie Seiten annehmen, dass wir sagen, okay, die Ukrainer sind die Guten und die Russen sind die Bösen. Nein, wir beten für beide. Ich bete sogar für Herrn Putin, dass du deinen Heiligen Geist senden mögest, dass er das Licht sieht, dass er sieht, dass du der Friedefürst bist, der Prince of Peace. Dass einfach die Mauern eingerissen werden, dass er sieht, was alles falsch läuft. Und ich bitte deinen Heiligen Geist, dass du über ganz Russland strömen mögest, über die ganze Ukraine, über Gesamteuropa und die ganze Welt. Herr, erfülle uns nochmal neu mit deinem Geist, mit deinem friedvollen Geist, mit deinem barmherzigen Geist. Du, der du ewig bist, du, der du alles gemacht hast und du, der du uns in deinem Ebenbild geschaffen hast, sodass wir irgendwann mit dir in Herrlichkeit und Frieden leben können. Herr, danke für diese Gewissheit, die du uns in der Bibel immer wieder zusprichst. Und hab Dank auch dafür, dass du uns die Macht des Gebetes gegeben hast, dass wir für alle Menschen, aber auch für unsere Feinde beten können. Und Herr, hab Dank, dass du größer als alle Problematik, größer als der Krieg, größer als der Hass und größer als der Tod bist. Herr, du bist ewig und wir preisen dich dafür. Hab Dank für alles, Herr Jesus Christus, in deinem Namen. Amen.